Lange schon habe ich mich auf diese Malachi-Konferenz gefreut. Wie schön, dass wir hier zusammentreffen können. Wie lange haben Sie eigentlich Ihren Aufbruch nach Zavelstein geplant? Zimmer gebucht? Wie lange habt ihr euch gut auf diese Reise vorbereitet? Oder seid ihr einfach nur nach der Kolumbus-Strategie verfahren? Ihr kennt nicht die Kolumbus-Strategie. Nun, dann seid ihr wahrscheinlich alles keine Politiker. Denn viele von denen, wenn ich das mal ganz humorvoll sagen darf, scheinen täglich nach der Methode des Kolumbus vorzugehen. Als er losfuhr, wusste er nicht, wohin. Als er ankam, wusste er nicht, wo. Als er zurückkam, wusste er nicht, wo er gewesen war. Und das alles mit geliehenem Geld. Das ist die Kolumbus-Strategie. Der Abraham, den wir in diesen Tagen intensiver kennenlernen werden, der hatte sicherlich einiges mit Kolumbus gemeinsam auf den ersten Blick. Als er aufbrach, wusste er auch nicht, wohin. Als er ankam, waren ihm Land und Leute völlig fremd. Und doch treten auch die Unterschiede zwischen Abraham und Kolumbus gleich sehr deutlich hervor. Mit geliehenem Geld war bei Abraham nichts. Er reiste mit seinem eigenen Vermögen. Aber der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Männern ist noch ein anderer. Kolumbus, nach allem, was wir wissen aus den Quellen, aus den Berichten, Kolumbus, der hatte diesen Antrieb zum Aufbruch von innen. Der kam von innen. Er wollte es unbedingt. Es drängte ihn geradezu. Er wollte unbedingt den Atlantik überwinden, segeln. Er war gepackt vom Entdeckergeist. Vermutlich 1479 heiratet er die Tochter eines portugiesischen Adligen, hat dann Zugang zum portugiesischen Hof, will das Geld für die Reise bekommen, Stichwort Steuergelder. Der König lehnt ab. Dann schickt Kolumbus seinen Bruder Bartholomäus nach London zu Heinrich dem Siebten. Der will ihm auch kein Geld für seine Expedition zur Verfügung stehen. Dann nächste Station, Paris. Auch in Paris gibt es kein Geld. Das hat Frau Merkel nicht als Erste erfahren. Und nun bemüht sich Kolumbus beständig vor den Thronen Europas 8 Jahre lang sein Geld zu bekommen. Und er gibt nicht auf. Er bleibt dran. Aus Arroganz, aus Besessenheit, wir wissen es nicht. Letztlich wird er angetrieben von aggressiver Neugier und Entdeckergeist und, wie einige Forscher sagen, auch einer gesunden Egomanie. Das ist der entscheidende Unterschied. Kolumbus' Antrieb zum Aufbruch kommt von innen. Abrahams Antrieb zum Aufbruch aber kommt von außen. Das ist der entscheidende Unterschied. Und wir wollen ja jetzt gleich einsteigen in unseren Text. 1. Mose 12, die ersten 8 Verse. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich der Stadt Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Aufbruch. Liebe Geschwister, das ist unsere Hoffnung und das ist auch unser Wunsch für diese Malachi-Konferenz. dass sie für jeden von uns, dass sie für dich ein Anstoß zum Aufbruch wird, dass eine persönliche Aufbruchstimmung entsteht in deinem Herzen. Wir kommen ja hier nicht zusammen, um uns gegenseitig zu beruhigen und ein paar gemütliche Tage miteinander zu verbringen. Obwohl es im Haus Felsengrund natürlich immer gemütlich ist, das will ich gern zugeben. Deswegen kommen alle Referenten hier auch immer besonders gern her. Das war der Werbeblock, lieber Kurt. Wir sind hier erst recht nicht zusammengekommen, um über schwere Zeiten zu klagen. Wir wollen nicht ein paar Erbauungsstunden über Abraham halten, sondern wir hoffen und wir beten, dass der Gott Abrahams auch unter uns echte Aufbrüche schenkt. Wir hoffen, dass diese Konferenz nicht ruhig, sondern unruhig wird. Wir hoffen, dass diese Konferenz nicht beschaulich wird, sondern alarmierend im besten Sinne. Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph, hat sinngemäß gesagt, wo einer Christ werden soll, muss Unruhe sein. Wenn einer Christ geworden ist, wird Unruhe sein. Und dieses Christentum ist Brandstiftung. Ganz genau. Statt Unruhe hätte er auch Aufbruch sagen können. Wo einer Christ geworden ist, wird Aufbruch sein. Nun, woher soll dieser Aufbruch kommen, fragen wir. Eine künstliche Pseudo-Aufbruchstimmung, die dann nach der Konferenz wieder wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt, hilft ja keinem weiter. Wo soll er herkommen? An Abraham werden wir das sehen. Bei dem sah es nämlich zunächst überhaupt nicht nach Aufbruch aus. Anders als Kolumbus zeigte Abraham keinerlei Anstalten, die Heimat zu verlassen. Obwohl ja Kanaan als Reiseziel wohlgemerkt, in seiner Familie durchaus Tradition hatte. Schon der Vater hatte sich ja mit dem Gedanken getragen, Terach mal nach Kanaan zu reisen. Können wir nachlesen im Kapitel vorher, 1. Mose 11, 31, da heißt es, und Terach nahm seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abraham, und führte sie aus Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu ziehen. Ganz erstaunlich. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Also weiter sind sie nicht gekommen. Lass mal kurz an einer Karte zeigen. Sie hatten Ur einst hinter sich gelassen, diese Residenz der babylonischen Könige. Und dann ging es nur noch bis Haran. Klar, fruchtbares Umland, gute Handelsverbindung immerhin. Auch Abraham scheint hier sesshaft geworden zu sein. Irgendwann stirbt der Vater und sonst läuft alles weiter wie gewohnt. Und am Ende von 1. Mose 11 sieht es eher nach Sackgasse aus als nach Aufbruch. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Und liebe Leute, die spannende Frage ist jetzt, was bringt den Turnaround? Was ist gewissermaßen das Momentum, das die ganze Sache jetzt zum Kippen bringt? Das den Abraham in Bewegung bringt? Es sind die ersten Worte unseres Textes. Und der Herr sprach zu Abraham. Versteht ihr, das ist das Geheimnis des Aufbruchs. Das ist das Geheimnis des Aufbruchs in jeder Gemeinde. Das ist das Geheimnis des Aufbruchs in einer Familie, in der kaum noch jemand mit dem anderen redet. Das ist das Geheimnis eines echten Aufbruchs in einer Ehe, in der sich die beiden immer weiter entfremdet haben. Das ist das Geheimnis des Aufbruchs in deinem Leben, wenn du den Eindruck hast, es ist alles nur noch trocken und öde und Gewohnheit. Der Herr sprach. Gottes Wort hat schöpferische Kraft. Das haben wir doch schon 11 Kapitel vorher gesehen, in 1. Mose Kapitel 1, da heißt es in Vers 3, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und so geht das dann weiter. Und Gott sprach und Gott sprach und Gott sprach und es wird. Es entsteht diese Welt, wie wir heute Abend ja auch noch hören werden. Das ist das Geheimnis des Aufbruchs, die schöpferische Kraft des Wortes Gottes. Und unser erster Vers hier, und der Herr sprach zu Abraham, das ist, wenn ihr so wollt, nur die Fortsetzung des Schöpfungsberichts mit anderen Mitteln. Gott spricht und es gibt Bewegung. Und darum ruft der Herr uns am 23. Juni 2011 mit diesen 8 Versen mindestens drei Ermutigungen zu. Und der erste Zuruf lautet, wenn ihr mitschreiben wollt, erstens, heraus aus dem Trott. Das ist das Erste. Heraus aus dem Trott. Es war ja so vertraut alles, es war alles so gewohnt. Es hatte sich alles so wunderbar eingespielt. Das Vaterland, die Verwandtschaft, die Sippe, in der man leidlich miteinander auskam, die Familie, in der man füreinander sorgte, das Elternhaus, das einem Sicherheit gab und soziale Fundamente, auf denen man stehen konnte, sowas lässt man nicht einfach zurück. Und ohne Absicherung schon dreimal nicht. Ihr Lieben, Gewohnheit ist nicht unbedingt schlecht. Beharren, Stetigkeit, treu an einer Sache dranbleiben, Geduld. Nicht heute so und morgen so, sondern heute so und morgen so. Das ist Konsequenz. Und ein großes Problem unserer Postmoderne ist die Sprunghaftigkeit. Nicht nur vieler junger, sondern auch vieler alter Leute. Sie hüpfen von einem Event zum nächsten, von einem Projekt zum nächsten. Aber wie leicht kann das kippen? In einem Jugendkreis, in einer Ehe, ja, überhaupt in einem Leben mit Jesus. Da wird aus Stetigkeit Langeweile, aus Beständigkeit Gewohnheit und aus Geduld wird Trott und Pflicht und Trott und Pflicht und Trott und Pflicht. Wie viel alter Trott hat sich in deinem Leben eingenistet? Wie viele Dinge tust du nur noch, weil du sie schon immer getan hast und weil du es eben nicht anders kennst? Aber wenn du mal ehrlich bist, dann merkst du, mit dem Herzen bin ich manchmal gar nicht richtig dabei. Wie viel Zeit nimmt in deiner Gegenwart das Reden über die Vergangenheit ein? Wie langweilig ist dein Leben geworden, wie berechenbar. Wie oft ertappst du dich bei der Klage, dass ja alles nicht mehr so sei wie früher, nicht? Und früher bei den großen Glaubensfesten. Und wozu treibt dich die Not deiner Zeitgenossen und die Dekadenz deiner Zeitgenossen und die Hohlheit deiner Zeitgenossen? Wozu treibt dich das? Auf die Knie? Dass du Gespräche mit ihnen suchst? Wisst ihr, manche Christen, die ziehen sich nur noch zurück. Und je kleiner die Hausgemeinde, umso weniger können uns stören. Und der Kreis wird immer enger und immer enger. Und wir kennen uns und wir machen das so, wenn wir uns nicht auch noch zerstreiten. Aber glauben wir ja nicht, dass Gottes Wort uns in Ruhe lässt. Gott ruft uns heraus aus dem Trott. Gott macht den Anfang. Gott handelt. Und genau das sehen wir hier. Und der Herr sprach und Gott sprach. Und wenn ihr dann seht, wie es weitergeht ab Vers 2, am Ende sagt Gott, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Und dann Vers 2, und ich will dich zum großen Volk machen. Und ich will dich senden und dir einen großen Namen machen. Und Vers 3, und ich will dich segnen. Und dann bleibt Gott dran an diesem Abraham und erscheint ihm in Vers 7 wieder. Da erschien der Herr dem Abraham. Es ist Gott, der handelt. Johannes Busch hat ein wunderbares Buch über diesen Abraham geschrieben. Und das allererste Kapitel dieses Buches, also über unseren Vers, hat Johannes Busch in diesem Buch, das er übrigens genannt hat, Ausländer auf Befehl. Die allererste Überschrift lautet, der Schöpfer ruft. Genau das ist es, der Schöpfer ruft. Wenn Gott in dein Leben eingreift, dann spricht er in dein Leben hinein. Dann bewegt er dich durch seine Wahrheit. Überlegt mal, Abraham war ein in der Wolle gefärbter Heide, als dieses Wort an ihn ergeht. Bei Abraham ist das nicht so, dass wir vorher hören, er wandelte mit Gott. Davon lesen wir nichts. Seine Tradition, wenn Sie so wollen, auch wenn sie ein paar Jährchen zurückliegt, ist der Turmbau zu Babel. Aus dieser Linie kommt er. Sein Vater, ein Götzendiener. Josua 24, Vers 2, ein Götzendiener. Es gibt eine späte jüdische Tradition, das sogenannte Jubiläenbuch. Da wird dargestellt, wie sehr Abraham doch unter dem Götzendienst in Ur gelitten habe und eigentlich immer versucht habe, seine eigene Familie an den lebendigen Gott zu erinnern. Aber das ist eine späte jüdische Tradition. Und man kann nicht sagen, ob daran überhaupt irgendetwas dran ist historisch. In Abrahams Leben gab es kaum Anknüpfungspunkte. Jetzt kommt also alles auf die Kraft von Gottes Ruf an. Und ihr Lieben, darum steht das Studium und die Befassung mit dem Wort Gottes im Mittelpunkt unserer Konferenzen. Genau darum. Abraham, dann wörtlich kann man das übersetzen, mein Vater ist hoch, mein Vater ist hoch. Und das bedeutet eben nicht weit weg, sondern er ist mein Vater geworden, weil er eingegriffen hat in mein Leben. Weil er gewissermaßen senkrecht mit seinem Wort von oben nach unten in mein Leben hereingekommen ist und mich herausgerufen hat aus dem Trott. Und dieser Ruf Gottes ist so stark, dass er sämtliche Bindungen, die den Abraham sonst in dieser Welt festhalten, die ihn sonst in dieser Welt absichern, nämlich Verwandtschaft, Vaterland, Elternhaus, dass er alle diese Bindungen kappt. Und wir müssen uns klar machen, diese traditionelle Verankerung hatte ja damals noch ein viel stärkeres Gewicht als in unserer Gesellschaft heute. Das kann man sich vielleicht noch in alten Bauerngeschlechtern vorstellen. Ein Ausleger hat es sehr plastisch beschrieben. Er hat gesagt, wie ein Hebel in die Wurzeln eines Baumes, so fährt dieser Befehl in Abrahams Leben und hebt es aus dem Boden, in dem es wurzelte. Für den Menschen des Altertums haben diese drei Worte, Vaterland, Sippe, Elternhaus, Vaterhaus, noch eine wirklichere Kraft als für uns. Sie waren seine Sicherheit, sie waren seine Macht. Diese drei Worte umschließen alles, was Halt gibt und verpflichtet, was dem Leben Sinn gibt und es reich macht. Sie umschließen das Leben. Aus diesem allen soll Abraham aufbrechen. Und darum ist dieser Aufbruch Angst. Ein Risiko. Und Abraham ist nicht mehr der Jüngste. Lesen wir doch hier in Vers 4. Als er auszog, war er 75 Jahre alt. Ich möchte jetzt so höflich sein und nicht fragen, wer von uns schon 75 ist. Er wird sein angestammtes Bürgerrecht verlieren. Und so soll er nun all diese Brücken abbrechen. Und seht genau, was da steht. Geh aus deinem Vaterland. Da steht wörtlich Lech Lecha. Das heißt, gehe für dich. Geh weg von den anderen, nimm deine engste Familie mit, aber geh für dich. Es wird jetzt ein einsamer Weg werden. Hebräer 11, Vers 9 sagt, durch den Glauben ist er ein Fremdling geworden in dem verheißenen Land. Und ihr wisst, Abraham war zu diesem Zeitpunkt kein junger Draufgänger mehr. Er war nicht jemand, der jetzt ein Abenteuer brauchte und sich die Hörner ein bisschen abstoßen musste und darum mal eine kurze Amerika-Tour machte, wie unsere Jugendlichen heute manchmal, sondern er war ein reifer Mann, als er diesen Schritt wagt. Er soll sich jetzt lösen von der Großfamilie. Nur seine engsten Mitarbeiter nimmt er mit und seine Frau und diesen Lot. Alle Brücken abbrechen und er wird erst später erfahren, wo das endgültige Ziel seiner Reise liegt. So viele Hürden. So viele Fragen. Hier in Vers 5 steht, um ins Land Kanaan zu reisen, zieht er aus. Aber zu dem Zeitpunkt weiß er noch nicht diese genaue Destination. Es wird sich dann erweisen, dass er ins Land Kanaan reisen muss. Aber jetzt noch nicht. Und doch hat Gottes Wort die Kraft, alle diese Widerstände und Fragen zu überwinden. Das ist das Wunder hier, dass hier in Vers 4 einfach steht, da zog Abraham aus. Keine Diskussion. Ihr Lieben, möge der Herr das schenken, dass wir so schnörkellos reagieren in diesen Tagen. Was für eine Herausforderung. Aber schon kommt ein sehr starker Trost. Wenn Gott dich herausruft aus deinem alten Trott, dann hat er etwas Besseres für dich im Blick. Und das ist die zweite Ermutigung, die uns aus diesem Text entgegentönt. Erstens heraus aus dem Trott, zweiter Zuruf, voraus in neues Land. Voraus in neues Land. Wir kennen ja diese Redewendung, frische Fahrt voraus. Und genau das macht Gott jetzt hier mit dem Abraham, voraus in neues Land. Was Gott sagt, zugegeben, das klingt auf den ersten Blick oder auf das erste Gehörte etwas nebulös. Ja? Geh in ein Land und dann sagt Gott nicht, geh in das Land XY mit Postleitzahl und genauem Google Earth Hinweis, sondern er sagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Und trotzdem ist das eine sichere Sache. Wisst ihr warum? Dieses Ich macht die Sache sicher. Geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich bin dabei. Wenn Gott dich herausruft, dann weiß er auch, was er mit dir vorhat. Bei Abraham wird daraus eine ganz neue Epoche der Heilsgeschichte. Das Land ist ja noch längst nicht alles, was Gott ihm in Aussicht stellt. Vers 2, ich will dich zum großen Volk machen, ich will dich segnen, ich will dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein, eine große Nation, ein besonderer Segen, ein großer Name. Gott identifiziert sich mit Abraham. Es geht ja nicht einfach darum, dass der berühmt wird und seine Eitelkeit geschmeichelt wird, sondern Gott stellt sich voll hinter diesen Mann und seinen Auftrag. Und dann gibt es immer noch mehr in Vers 3, dass Gott sagt, ich will segnen, die dich segnen, und ich will verfluchen, die dich fluchen. Das heißt, wer sich mit dir anlegt, wird sich auch mit mir anlegen. Und du sollst ein Segenskanal werden, alle Geschlechter der Erde. Durch dich werde ich mein Heil, wird sich dann zeigen, in die ganze Welt hineintragen. Weltweite Dimension. Natürlich war das einmalig, war das eine heilsgeschichtliche Sternstunde, die Abraham dort erleben durfte. Aber Gottes Grundprinzip gilt für uns genauso. Man kann das mit zwei Kernsätzen beschreiben. Gott sagt einmal, ich will etwas für dich tun und ich will etwas durch dich tun. Das ist der Grundsatz. Gott will dich segnen. Er sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das neue Land vor uns ist voller Verheißungen. Aber um sie zu erfahren, muss Abraham losgehen. Und das ist die Frage, sind wir noch in der Lage, neu aufzubrechen? Sind wir noch in der Lage zu fragen, Herr, in welcher Hinsicht willst du mich morgen zum Segen setzen? Für wen willst du mich morgen zum Segen setzen? Was ist dein Plan mit mir? Wir sind manchmal so damit beschäftigt, um Gottes Segen für uns zu bitten, dass wir kaum mehr dazu kommen zu fragen, wem er uns denn zum Segen setzen will. Haben wir noch diesen Eifer, Neuland zu erobern? Oder sind wir schon so sehr in unseren alten Sesshaftigkeiten festgewurzelt, dass wir gar nicht mehr rauskommen? Neues Land. Vielleicht hat der Herr eine neue Aufgabe für dich bereit. Vielleicht will er, dass du endlich mal zu diesem einen Menschen gehst und die Sache mit ihm klärst. Vielleicht will er in deinem Alltag bestimmte Dinge endlich verändern, von denen du schon lange weißt, dass sie so eigentlich nicht weiterlaufen sollten. Und du weißt es und betest alle 10 Tage mal dafür, aber es ändert sich nichts. Fang doch ganz neu an zu beten. Frag den Herrn, Herr, wohin soll ich neu aufbrechen? Wohin soll ich vorausgehen? Was willst du ändern in meinem Leben? Wir denken immer, wenn wir so leidlich mit Jesus leben, dass eigentlich alles irgendwie so weitergeht. Woher weißt du das? Das ist der zweite Zuruf. Voraus ins neue Land. Und bitte nicht zurück nach Ur. Bitte nicht den Fehler des Vaters wiederholen und dann doch in Haran sterben. Ich will dich segnen, sagt der Herr, und du sollst ein Segen sein. Du lieber Gott, lässt dich doch nicht hier auf der Erde, nur damit du täglich deine Brötchen holst, die Tageszeitung liest und einmal in der Woche zur Bibelstunde gehst. Deswegen hat der Herr doch nicht dich noch auf der Erde gelassen. Und das ist das Wesen der Verheißung. Und das sehen wir an Abraham. Sie will ergriffen werden. Sie will gepackt werden. Voraus ins neue Land. Da zog Abraham aus. Er legt den Vorwärtsgang ein. Er wird Ausländer auf Befehl und bleibt nicht Kleinbürger nach eigenem Gutdünken. Wir bleiben so gern Kleinbürger nach eigenem Gutdünken. Und Abraham nicht. Einmal in Bewegung lässt er sich nicht mehr aufhalten. Weiter, immer weiter geht er. Und die Leute in seinem Umfeld werden in seinen Strudel, in diese Dynamik gewissermaßen mit hineingezogen. Wenigstens für einige Zeit, Vers 5. So nahm Abraham Sarai, seine Frau und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und sie zogen aus, sie zogen gemeinsam aus. Wenn du vorangehst, wirst du andere mitziehen, möglicherweise. Und doch müssen im Laufe der Reise sich dann alle selbst entscheiden. Sarah muss selber ihren Weg mit Gott finden. Bei Lot müssen Entscheidungen fallen. Und dennoch entsteht eine Dynamik, als Abraham loslegt. Und jetzt lässt er sich nicht mehr aufhalten. Es ist so interessant zu sehen, wie er da weiter vorankommt. Am Ende von Vers 5, und sie kamen in das Land und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Das wollen wir uns auch nochmal mit einer Karte anschauen. Also er zieht jetzt wirklich durch. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge, östlich der Stadt Bethel, und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort auch dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und Abraham weiß, das ist erst der Anfang. Und Gott gibt ihm diese große Zusage in Vers 7, deine Nachkommen werden in diesem Land einmal nicht mehr Ausländer sein. Deine Nachkommen werden dieses Land besitzen. Das wird euer neues Heimatland. Und jetzt passt auf, diese spezielle Begegnung mit Gott hat Abraham wo? In Sichem. Warum ausgerechnet Sichem? Sichem ist ein typisches Beispiel dafür, wie Gott uns Neuland gewinnen lässt. Hier steht, er ging dort nach Sichem bis zur Eiche More, Menge übersetzt, bis zur Orakel-Terebinte. Eiche oder Terebinte sind im Hebräischen ganz ähnliche Worte. Das heißt, unter diesem Baum, unter dieser Terebinte, da wurden Orakel erteilt. Dieser Baum war der Ort des Götzendienstes. Dieser Baum war der Ort okkulter Wahrsagungen, war das Zentrum der Religionsausübung in diesem Ort Sichem. Und ausgerechnet dort setzt Gott sein Zeichen. Das ist Gottes Ironie der Geschichte. Und daran sehen wir, jeder Ort, jede Situation kann zum Segensort werden. Sogar Sichem, sogar der Ort neben dieser Terebinte. Warum? Weil nicht die äußeren Umstände entscheiden, sondern Gottes Stärke. Und darum kann Abraham getrost seine Neulandmission beginnen. Und jetzt stellt euch diese Situation vor. So baut er diesen Altar. Da steht die Terebinte. Einige Meter weiter steht der Altar. Warum? Der Altar ist natürlich nicht das magische Gegenheiligtum zur Terebinte, sondern der Altar ist Erinnerung an das Handeln Gottes. Der Altar ist Zeugnis für die Wirklichkeit Gottes. Und als ich von diesem Altar las, da musste ich an die amerikanische Flagge auf dem Mond denken. Als der erste Mensch auf dem Mond gelandet war. Fremdes Land. Und wir haben es erobert. Und wir sind angekommen. Und wir werden dieses Terrain jetzt nicht mehr so einfach preisgeben. Und wir hissen unsere Flagge. Wir zeigen Flagge. Und genau das macht Abraham bei der Terebinte. Er baut diesen Altar. Das ist der zweite Zuruf, der uns aus diesem Text erreicht. Voraus, voraus in Neuland, voraus in neues Land. Zieh dich nicht aus der Welt zurück. Sondern mitten im Trommelfeuer der Gottlosigkeit, mitten im Chaos der postmodernen Beliebigkeit, da sollen wir die Meilensteine unseres Gottes aufrichten und an seine Wahrheit erinnern und zu seiner Botschaft stehen. Johannes Busch, auf dessen Buch ich ja schon hinwies, hat gerade dazu uns allen sehr gut ins Stammbuch geschrieben. Abraham stand mittendrin in der Welt, in der das Dunkel des Unglaubens ihn umgab. Aber da hat er seinem Gott Altäre gebaut. Wie mag der einsame Mann an seinen Dankaltären gestanden haben? Wie hat er dort vor allem Volk bezeugt, dass das sehr herrlich ist, wenn man von Gottes Gnade lebt? Und das hat Abraham nicht nur einmal getan, sondern das waren die Fußspuren seines Weges, die Meilensteine seiner Wanderschaft. Er hat ein Zeugnis für seinen Gott ausgerichtet. Und dann sagt Johannes Busch weiter, im Grunde stehen wir doch alle da, wo uns um und um Unglaube und Dunkelheit umgibt. Verliere dich doch nicht an diese Finsternis. Da, wo du stehst, da baue deinem Gott Altäre. Und da bring ihm deine Danklieder. Da. Voraus in Neuland. Aber so entschlossen Abraham losgezogen ist, so konsequent dieser Mann Kurs hält, auch das müssen wir sehr ehrlich sagen, das Neuland empfängt ihn nicht mit offenen Armen. Das ist schwierig. Es gibt eine gute rechtliche Ausgangsposition, weil Fremde zu der Zeit in Kanaan gewisse Weideflächen auf Antrag nutzen durften. Aber Das sind noch keine offenen Arme. Die Probleme lösen sich nicht so schnell in Wohlgefallen auf. Die Verheißungen erfüllen sich nicht im Eiltempo. Ein eigenes Volk? Zu dem Zeitpunkt hat er noch nicht mal einen eigenen Sohn. Im eigenen Land? Ausländer auf Befehl. Wie kann man da trotzdem durchhalten? Jetzt kommt das Wichtigste. Denn das ist ja die große Frage auch an uns. Wie können wir durchhalten? Neuland? Neuland ist keine schnelle Lösung. Neuland braucht Geduld, Konfliktfähigkeit, die Bereitschaft, Widerstände auszuhalten. Und ihr Lieben, je größer die Perspektive, umso mehr Geduld ist nötig. Je größer das Werk, das Gott mit uns vorhat, ist, umso länger werden wir daran zu arbeiten haben, umso stärker werden die Widerstände sein. Und wie sollen wir das aushalten? Da erreicht uns der dritte Zuruf, die dritte Ermutigung. Heraus aus dem Trott, voraus ins neue Land und schließlich drittens hinauf den Blick. Das ist das Entscheidende. Seht, was den Abraham hier bei der Stange hält, und das kann man dann durch die nächsten Kapitel hindurch auch wunderbar weiterverfolgen, was ihn bei der Stange hält, ist die persönliche Verbindung mit dem heiligen Gott, der ihn ruft. Darauf kommt es an. Das ist von Anfang an entscheidend. Hinauf den Blick, schaut den ersten Vers. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus. Und wie ist der letzte Vers? Der letzte Satz. Abraham baut dem Herrn ein Altar und rief den Namen des Herrn an. Der Herr sprach und Abraham ruft den Namen des Herrn an. Das ist die Klammer dieser 8 Verse. Und darum ist es nicht präzise genug, wenn wir sagen, Abraham glaubte der Verheißung. Das sagen wir so und das ist auch nicht ganz falsch, aber es ist nicht präzise. Abraham vertraute dem lebendigen Gott und darum glaubte er dessen Verheißung. Das ist es. Er vertraute dem lebendigen Gott. Und es ist atemberaubend, in diesem Text das nachzuvollziehen, wie Gott von Anfang an den Blick seines Boten auf sich zieht. Wie er sagt, ich rufe dich und ich will dich führen und ich will dich segnen und ich werde bei dir bleiben. Und dann erscheint er ihm persönlich, in welcher Weise auch immer, dort in Sichem. Es ist immer diese persönliche Verbindung. Gottes Ich sucht unser Du. Und darum kann Abraham auch letztlich zum Modell für unseren Glauben werden, wie Paulus das im Galaterbrief schreibt, Kapitel 3, Vers 8, in jenen berühmten Versen, Kapitel 3, Vers 8, Galater, die Schrift aber hat es vorausgesehen. Also die Schrift ist hier interessanterweise personifiziert, gleichgesetzt mit Gott, die Schrift. Gott hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Und darum verkündigte sie die Schrift, also Gott, dem Abraham, 1. Mose 12, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Und Glaube bedeutet persönliches Vertrauen zu dem heiligen, persönlichen Gott. Und darum konnte Abraham auch zum Modell für unseren Glauben werden. Ihr Lieben, damit ist nicht der Unterschied zwischen dem Weg Israels und dem Weg der Gemeinde eingeebnet. Ich denke, es ist die große Tragik einer theologischen Richtung innerhalb der Reformationszeit, dass sie diese bleibende Verheißung und bleibende Aufgabe für Israel nicht deutlich gesehen hat. Sie war dabei sicherlich fehlgeleitet von Augustin, fehlgeleitet von Origenes. Und sie hat sich dazu bringen lassen, dass sie an dieser Stelle ihrem eigenen Prinzip untreu wurde, nämlich dem Grundprinzip der Reformation, die Bibel wörtlich zu nehmen. Das Literalprinzip, was Gott wörtlich sagt und wovon klar ist, dass Gott es eben nicht als Bild, es eben nicht als Poesie gemeint hat, das ist, bitteschön, wörtlich stehen zu lassen. Und weil einige an diesem Prinzip geruckelt haben, sind sie dann zu diesen fragwürdigen Enterbungstheorien für Israel gekommen. Also wir müssen sehr wohl den Unterschied sehen zwischen dem, was dann in Verbindung mit dem Land für Israel gilt. Aber wir sollen auch diese entscheidende Gemeinsamkeit sehen. Wodurch gibt es Rettung? Durch persönliches Vertrauen zu dem lebendigen Gott. Und seitdem er in seinem Sohn das letzte Wort gesprochen hat, geht es eben nur noch durch dieses eine Nadelöhr. Über diesen einen Herrn und Retter und Messias Jesus Christus. Diese Verbindung dürfen wir erleben. Und wenn wir fragen, warum Abraham durchgehalten hat, auch als es dann später noch schlimmer wurde, es kam ja noch schlimmer, das ist erst der Anfang hier, dann liegt hier allein die Antwort. Gott hat diesen Abraham von Anfang an in ein persönliches Verhältnis zu sich hineingezogen. Das ist das ganze Geheimnis. Und wenn du zu ihm gehörst, dann bedeutet das, dass für dich diese Verbindung zu dem heiligen Gott noch viel enger ist, als sie damals für Abraham war. Weil dir der lebendige Gott noch viel weiter entgegengekommen ist in der Person seines eigenen Sohnes Jesus Christus. Und wenn du zu ihm gehörst, dann wird er dafür sorgen, dass dein Blick nach oben immer frei bleibt. Es gibt ein großartiges altes Glaubenslied, das klingt vielleicht für den Postmodernen etwas pathetisch, aber das sagt genau, was dieser freie Blick bedeutet. Ich zitiere das mal. Ob rings um euch bang die Götzennacht steht und wehrt's euch zu lang, bis dass sie vergeht, so sei euer Hoffen nach oben gericht. Der Himmel ist offen, bei Jesus ist Licht. Genau das ist es, hinauf den Blick. Oder ich denke an jenen chinesischen Christen, der einst reich und begütert war und dann Christ wurde, in die Gemeinde ging, sich offen dazu bekannte und nun von seiner Sippe Druck bekam und etliches zu leiden hatte. Sein blühendes Geschäft wurde boykottiert, er wurde arm und ärmer. Und eines Tages bedauerten ihn seine nichtchristlichen Freunde, die ihn besuchten und sagten, ach Mensch, du hattest immer so ein schönes Haus und so einen herrlichen Garten. Und ja, das ist alles so klein. Und dann nur noch eine bescheidene Hütte statt des prächtigen Hauses und nur noch so ein kleiner Acker mit einem Paradieschen statt dieses herrlichen Gartens. Und was sagte dieser chinesische Bruder? Er sagte, ja, ihr habt recht, mein Garten ist klein und er ist auch nicht sehr lang und er ist auch nicht allzu breit. Aber, und dabei strahlte sein ganzes Gesicht, er ist sehr hoch. Er ist sehr hoch, der Blick nach oben, den kann mir keiner verbauen. Der Blick nach oben, der ist immer frei, hinauf den Blick, den kann dir keiner zubauen. Den können dir auch die schlimmsten Umstände nicht zubauen. Und wisst ihr, das ist auch ein Grund, warum diese Emerging Church Bewegung, über die wir morgen reden werden, einen so zerstörerischen Einfluss in den evangelikalen Kreisen ausübt. Einer der Gründe, einer der wesentlichen Gründe, weil sie behaupten, beim Evangelium, da geht es gar nicht in erster Linie um die Versöhnung des Sünders mit dem Gott. Da geht es nicht um diese persönliche Verbindung. Man sagt dann immer so, naja, da geht es nicht nur darum, aber es wird doch vom Gewicht her so deutlich, das ist nicht das eigentliche Thema. Und man macht eine neue Paulus-Perspektive, weil es bei der Rechtfertigung angeblich nicht darum geht, wie der Sünder vor der Hölle gerettet wird. Diese persönliche Beziehung zu Gott. Nein, sagt man, es geht vor allem um die Veränderung größerer Komplexe. Es geht um die Transformation von ganzen Städten. Es geht immer auch um diese soziale Agenda, wie das Professor Johannes Reimer zum Beispiel immer wieder deutlich macht. Und das legt die Axt an die Wurzel des persönlichen Gottesverhältnisses zwischen Jesus und dem einzelnen Sünder. Und ihr Lieben, umso wichtiger ist es, dass wir auch als Malachi-Kreis den Geschwistern hier wirklich helfen, dass wir ihnen eine klare Orientierung bieten, dass wir die Fundamente freilegen, auf denen diese falsche Lehre ruht und dass wir das tun, was Francis Schaeffer, der große christliche Kulturkritiker, immer wieder gefordert hat. Er hat gesagt, wir brauchen die Position und wir brauchen die Negation. Wir müssen wie Paulus sagen, was die Wahrheit ist. Und wir müssen dann die Wahrheit abgrenzen gegenüber dem, was die Wahrheit angreift und in Frage stellt. Wir müssen, wie Paulus das in seinen Briefen gemacht hat, sagen, was richtig ist. Und damit das Richtige umso deutlicher wird, auch erklären, was dem nicht entspricht und was falsch ist. Und hier haben wir gerade auch, aber nicht nur im Zusammenhang mit dieser Emerging Church Bewegung, eine wichtige Aufgabe auch für die Geschwister um uns herum. Persönliches Verhältnis zu Gott an Abraham, da sehen wir, individueller geht's nicht. Ja, nachdem die Globalgeschichte ihr sündiges Potenzial voll ausgespielt hat, bis hin zum Turmbau zu Babel, fängt Gott jetzt mit einem Einzelnen wieder von vorne an. Und er zieht ihn in diese persönliche Verbindung hinein, zieht seinen Blick nach oben. Und durch diesen einen werden dann viele andere gesegnet bis hin zu uns hier in Zaberstein. Das ist Gottes Weg. Und uns hat der Herr noch viel mehr und viel enger in diese Gemeinschaft hineingezogen zu Jesus. Und darum brauchen wir die Altäre, die wir in dieser Welt bauen, nicht als heilige Stätten, wo wir Gott begegnen. Das ist doch interessant in Vers 7. Erst erscheint Gott dem Abraham und dann baut er den Altar. Wäre er ein guter Katholik gewesen oder Anhänger einer anderen Religion, hätte er gesagt, nun bau mal erst einen schönen Altar, stell ein paar Räucherkerzen auf, lass einen Lobpreischor die richtige spirituelle Stimmung erzeugen und dann kann dir Gott begegnen. Merkt ihr, es geht genau andersherum. Der heilige, persönliche Gott erscheint dem Abraham dann, wann und wo er will. Und der Altar, das ist dann nur noch eine Erinnerung daran, es ist ein Zeichen, es ist ein Signal. Die Altäre, die wir hier hinterlassen, die sind wie die Flagge auf dem Mond. Signale, dass wir uns nicht zurückziehen, dass wir uns nicht verstecken. Ein öffentlicher Gottesdienst, eine öffentliche Evangelisation kann bis heute ein solcher Altar sein. Ein klares Signal, direkt gegenüber der Terebinte des Orakeldeuters. Und jetzt am Schluss kann Abraham sich nicht mehr verstecken. Er kann nicht mehr den Mund halten. Und darum endet dieser Text auf diese wunderbare Aussage, er rief den Namen des Herrn an. Martin Luther, in einigen älteren Übersetzungen werdet ihr das finden, hat das so übersetzt. Er hat übersetzt und predigte den Namen des Herrn. So auch nochmal in 13,4 und 21,33. Und das ist gar nicht so weit vom eigentlichen Sinn entfernt. Darum geht es. Er betet zu ihm, er ruft den Namen an, er versteckt sich nicht in seinem Umfeld und daraus folgt dann zwangsläufig, dass er predigt, dass er dieser Welt, solange sie ihm nicht das Maul zubindet, solange sie ihn reden lässt, dass er ihr die Wahrheit des lebendigen, heiligen, ewigen Gottes zuruft, der uns Sünder retten will aus der Verlorenheit und uns hineinziehen will in diese persönliche Lebensverbindung mit ihm selbst. Soweit. Was für eine Weite, was für eine Tiefe bekam dieses Leben noch mit 75 Jahren. Mit 75 Jahren, da fängt das Leben an. Also wenn Sie 75 sind, es ist noch nicht zu spät. Aber wir müssen nicht so lange warten. Denn der Herr will uns alle rufen mit diesem Wort. Heraus aus dem Trott, voraus ins neue Land und hinauf den Blick. Und darum wäre das auch ein Lied für Abraham gewesen. Ihr Lieben, ich bin sicher, wenn er es gekannt hätte, er hätte es so gern gesungen. Dieses Lied, das sich uns allen aufdrängt. Bei diesen Gedanken. Nun aufwärts, froh den Blick gewandt. Das ist 293 in unseren Liederbüchern. Und vorwärts fest den Schritt, wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Schaut mal hin, das ist hochinteressant. Das ist das Abraham-Lied, habe ich festgestellt. Da habt ihr nochmal meine ganze Gliederung. Heraus aus dem Trott, also vergesset, was da hinten liegt und euren Weg beschwert, was ewig euer Herz vergnügt, ist wohl des Opfers wert. Und dann nochmal heraus aus dem Trott und was euch noch gefangen hält. O, werft es von euch ab, begraben sei die ganze Welt für euch in Christi Grab. Und dann geht's voraus ins neue Land. So steigt ihr frei mit ihm hinan zu lichten Himmelshöhen. Er uns vorauf, er bricht uns Bahn. Wer will ihm widerstehen? Drum hinauf den Blick, drum aufwärts, froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Das ist das Abraham-Lied, habe ich erst bei dieser Vorbereitung festgestellt. Wir kommen zum Schluss. Der Blick nach oben, der schenkt uns eine tiefe Geborgenheit. Auch wenn da erstmal nur ein Zelt steht, mitten im unwirtlichen Gebirge zwischen Bethel und Ai und ein Altar. Aber er ist da. Der Blick nach oben ist frei. Und das ist letztlich der alles entscheidende Unterschied zwischen Abraham und Kolumbus. Als der große Seefahrer stirbt, so heißt es, ist er ein hoffnungsloser Mann. 1504, so sagt ein Bericht, sitzt er nach erfolgloser Expedition. Er hat dann mehrere Unternehmungen gemacht, einige erfolgreicher, die letzten dann nicht mehr ganz so erfolgreich. Sitzt er 1504 fast ein Jahr lang auf Jamaika fest. Mit leeren Händen kehrt er im November 1504 zurück. Ein kranker, grantiger, alter Mann. Und als er wenig später im Sterben liegt, da schickt der spanische Hof nicht einmal mehr Grüße. Kolumbus ist 54. Die Arthritis, so sagt dieser Bericht, hat ihn zerfressen. Manche glauben, er habe Diabetes gehabt, andere die Syphilis. Am 20. Mai 1506 scheidet der Admiral aus der Welt. So endet sein großer Aufbruch. Und wie endet der Aufbruch unseres Abraham? Das erfahren wir aus Hebräer 11, wo es heißt, er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dann gehört Abraham auch zu denen, von denen ab Vers 13 gesagt wird, diese alle sind gestorben im Glauben. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Das ist dann das letzte Ziel, das schönste und größte Ziel unseres Aufbruchs. Wir wollen beten.